Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Ich fange einfach so an, wie man anfangen muss. Guten Morgen, Sarah.
Guten Morgen, Mike. Ich glaube, heute kann man auch nicht richtig guten Morgen sagen. Es ist 8 Uhr.
Ja, es ist wahnsinnig früh. Wir haben aber auch schon einen halben Tag hinter uns mit Kindern, Babys, Hunden, Katern. Lustigerweise, heute Morgen stand Fido, hat einfach keine Lust, durch die Klappe zu gehen manchmal. Und dann steht er vor der Terrassentür. Aus dem Nichts taucht er auf. Und der schwarze Schatten steht dann einfach da. Und du denkst so,
Was ist das? Gruselig. Was ist das?
Ja. Wirklich gruselig, weil er sitzt einfach da und mit diesen Riesenaugen guckt er rein und möchte gerne die Tür aufgemacht bekommen. War ein spannender Morgen. Wir haben aber ein krasses Thema und ein Thema, das dich ja sowieso andauernd irgendwie toucht, mich auch. Erzähle ich auch nachher, warum nochmal. Und Thema Tierschutzhunde. Und warum sind sie eigentlich teilweise so, wie sie sind? Und warum sind sie streckenweise auch so schwer zu vermitteln? Und was könnten ihre Probleme sein, dass sie Verhaltensweisen zeigen, die wir nicht so geil finden und wo es dann auch manchmal problematisch wird? Und gibt es Möglichkeiten, das in den Griff zu kriegen? Tierschutz haben wir oft behandelt, das Thema, aber ich glaube, das ist so ein spezielles Thema, was viele betrifft, weil ganz oft ist es ja so, dass so ein Hund nach Hause kommt, man hat die Beschreibung gelesen und mehr manchmal zeigt der Hund sein wahres, in Anführungsstrichen, Gesicht, wenn er mal angekommen ist. Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Und was ist mit solchen Hunden los? Was ist da passiert? Und wir haben da ja beide so ein bisschen unsere Erfahrung gemacht und dann, wenn Reaktionen aus dem Nichts kommen. Und vielleicht für alle die da draußen, die große Lust haben, auch vielleicht durch das ein oder andere flammende Appell von Sarah oder von mir, sich für einen Tierschutzhund entschieden haben oder entscheiden wollen, hier vielleicht nochmal eine Folge, die euch helfen soll. Aber vorher, wie war dein Hundemoment der Woche?
Ja. Ja, weil ich, wenn ich drüber nachdenke, immer noch schmunzeln muss. Ich hatte ja erzählt, die Mädels sind läufig und oder jetzt nähern wir uns langsam wieder dem Ende. Aber wir hatten jetzt also gerade Standhitze, Alarm. Und Ronja, also noch nie so wie in dieser Läufigkeit, und da sieht man auch, ne, es ist jetzt ihre, ich glaube, vierte Läufigkeit. Entschuldigung, Frosch im Hals. Und noch immer ändern sich Dinge und noch immer reagiert sie anders auf die Hormone. Also man sieht, dass es nach der ersten oder zweiten Läufigkeit nicht alles erledigt ist. Also auf jeden Fall vierte Läufigkeit, und sie entdeckt also gerade, dass sie doch jetzt soweit ist, auch Babys zu machen. Das war in den letzten Läufigkeiten nicht so. Und sie hat also sich vorgenommen, einen schicken Rüden für sich zu finden. Und das hat zur Folge gehabt. Ich meine, du kannst ja denken, dass ich mit zwei läufigen Hündinnen, vor allem in der Standhitze, sicherlich nirgendwo spazieren gehe, wo es stark frequentiert ist. Also suche ich mir wirklich die entlegensten Orte. Und dennoch treffe ich jemanden, ne? Also da kommen wir nicht drum rum. So, und jetzt waren wir also unterwegs und uns kommt ein Herr mit einem wunderschönen, richtig großen, starken Dobermann-Rüden mit richtig viel Männlichkeit auch noch. Also der war auf jeden Fall nicht kastriert. Das hat sie natürlich total gerochen. Sie wusste Bescheid, dass da also ein wunderbarer Fortpflanzungspartner auf sie zukommt. Die ist völlig durchgeknallt, ne? Ich habe den Hund noch nie so erlebt. Die hat gewinselt. Die hat habe sie natürlich an der Leine gehabt. Er war auch an der Leine. Die hat ihm noch 100 Meter später hinterher geguckt. Hat es immer wieder umgedreht, ich will auch nur Babys machen, lass mich einmal los, ich mach schnell Babys und komm dann wieder. Nein. Und die hat halt echt gewinselt und gewinselt, noch über Stunden auch, ne? Also wir waren dann schon zu Hause, da hat sie noch immer, ja, war die traurig und enttäuscht von mir, dass ich sie dann nicht habe zu ihm gelassen. Und wir hatten das immer wieder mal mit Rüden, aber dieser Dobermann, der hat sie richtig angetan, die hatte sowas von Herzchen in den Augen. Ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, Schatzi, wir machen keine Babys. Gibt genug da draußen. So, ja, das fand ich eigentlich echt ganz süß. Und vor allem interessant, ne, dass sie jetzt erst an Fortpflanzung denkt. Das hat sie in den letzten Läufigkeiten ja, klar, in der Standhitze sind sie theoretisch bereit, aber ich glaube, so im Kopf war das noch gar nicht so, war ihr das nicht so ihre Idee, war ihr egal. Aber dieses Mal war sie wirklich richtig unterwegs und ich musste sie viel an der Leine halten, auch weil die auch tatsächlich einfach die Unterordnung da, also das wäre ihr völlig egal gewesen in dem Moment. Wenn sie einen Rüden gesehen hätte, hätte ich noch so oft rufen können. Die war komplett im Fortpflanzungsmodus. Du hast das Mikro aus.
Nettes Wort, habe ich gesagt und also. War wahrscheinlich noch bildlich in der Szene drin, deshalb habe ich nicht richtig schnell drücken können. ja, verrückt, dass sie plötzlich, naja gut, aber wie soll es anders sein? Also irgendwann ist halt einfach auch für jeden Mal so die Zeit gekommen, ne? Wo man an Babys denkt, vielleicht.
Die ist ja jetzt so 2¼, ne? Und das ist so ein schönes Alter für eine Hündin. Ja, für ihren ersten Wurf zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr, ne? Und da merkt man, also die Biologie funktioniert. Sie wäre mit einem Jahr überhaupt nicht reif gewesen, aber natürlich eigentlich zeugungsfähig, ne? Und da hat sie auch die Idee gar nicht gehabt. Jetzt fängt sie halt wirklich an. Ich denke mal, das wird jetzt die nächsten Läufigkeiten immer so laufen. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man halt, was die Natur sich dabei gedacht hat. Das funktioniert einfach alles.
Mhm. Ne? Schöner Moment, in jedem Fall.
Und bei dir?
Bei mir war es so, dass ich sehr fasziniert von Pelle einmal mehr war, weil Spanja hat eine Warze am Kopf, die hat sie schon länger, sie hat jetzt kriegt auch überall Warzen. Sie ist halt eine alte Tante und ja, wir haben uns jetzt überlegt, dass es jetzt gar keinen Sinn macht, jetzt irgendwie jede Warze rausschneiden zu lassen. Ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, aber eine im Kopf, die müssen wir uns jetzt nochmal angucken eventuell. Und auf die hat uns Pelle gebracht. Weil irgendwie dachte ich mir so, warum leckt er sie die ganze Zeit am Kopf? Mhm. Und sie steht so still. Das ist sehr untypisch für Spanja, weil wenn sie irgendwie zu lange irgendwo beschnüffelt oder beleckt wird oder so, rastet sie aus. Und dann skalpiert sie auch den einen oder anderen mal, wenn er nicht schnell genug ist. Und sie hat sich das einfach gefallen lassen und sie stand da und sie hat es genossen. Und Pelle hörte auch irgendwie gar nicht mehr so richtig auf und ich guckte und da war diese Warze so ein bisschen aufgegangen einfach. Das war allerdings vorher passiert, war so ein bisschen verkrustet. Und ja, bedeutet im Grunde genommen, jetzt müssen wir uns das mal angucken lassen vom Tierarzt und mal schauen, ob wir die dann nicht dann doch irgendwie entfernen. Aber es war irgendwie so typisch für Pelle eigentlich. Er ist wirklich von allen Hunden der sensibelste. Und sich darum zu kümmern und Spanja lässt es zu, das ist einfach ein wahnsinnig seltener Hundemoment für mich hier, weil beide Hunde eigentlich ein Verhalten gezeigt haben, das für sie nicht ganz typisch ist. Also Pelle ist sehr sensibel, aber eigentlich ist Spielen so seine Triebfeder, wenn es um andere Hunde geht. Mhm. Und ja, und aber diese Sensibilität ist eben etwas, was er gerade im Moment überall deutlich zeigt. Und das ist zum Beispiel einfach auch für den Nachwuchs, für die 5 Monate alte Tochter, super faszinierend, weil er von allen Hunden auf jeden Fall jetzt im Moment gerade aktuell der Lieblingshund ist. Das liegt an den langen Ohren, wo man natürlich auch mal schön reingreifen kann. Das liegt aber auch daran, dass Pelle der vorsichtigste ist von allen. Und ja, ich bin gerade sehr verliebt in Pelle, wie man merkt vielleicht. Und das liegt in seinem zarten Wesen und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ja, die Warze wäre uns wahrscheinlich auch so aufgefallen irgendwann, dass da irgendwie was aufgegangen ist. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich ihn habe und so haben wir schneller den Weg zum Tierarzt gefunden.
Ja, manchmal ist das halt dieser siebte Sinn, ne? Bei den Tieren, von dem wir ja so oft lesen und hören.
Ja, aber auch, dass sie sich kümmern, so, dass, also ich meine, gut, das ist jetzt irgendwie auch wahrscheinlich nichts Besonderes in dem Sinn, aber ich kenne auch Rudel, da ist das, glaube ich, wäre es total egal, da kümmert man sich irgendwie um sowas nicht. Aber es scheint zu riechen, es ist jetzt aber auch nicht dramatisch oder so, ne? Es ist jetzt irgendwie nicht so, dass das Ding altert und macht und tut, sondern es ist halt einfach nur ein bisschen auf, also nichts Dolles. Ja. Wir haben ein Thema, ich habe es vorhin schon angeteased, dass es ja, für viele manchmal einfach auch Kopfschmerzen bedeutet, weil man gar nicht so richtig weiß, wo es schießt. Denn man hat irgendwie die Entscheidung getroffen, der Hund aus dem Tierschutz ist da und er bereitet Probleme. Und es ist auch nicht so richtig in den Griff zu kriegen. Und man weiß auch nicht so richtig, woher kommt das eigentlich und warum verhält er sich so. Und gerade dann, wenn es um Aggressionen geht und gerade dann, wenn es um Verhaltensweisen geht, wo wir vielleicht nicht drauf gefasst gewesen sind, weil die Beschreibung anders war, weil ja das, was die Menschen vom Tierschutz erzählt haben, vielleicht auch nicht so richtig gepasst hat. Aber wir müssen eben damit dealen, im besten Fall. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir, weil ein Wanderpokal ist, glaube ich, schwierig, da kannst du gleich noch was zu sagen. Wenn Hunde Wanderpokale werden, das ist ja dann meistens genau dieser Grund, oder? Dass Menschen irgendwie nicht so richtig mit der Verhaltensweise oder den Verhaltensweisen klarkommen, die sie solche Hunde zeigen und vielleicht dann auch manchmal mit Sicherheit aus guter Absicht das Falsche tun.
Ja, es ist halt, ob das jetzt ein Tierschutzhund ist oder ein Hund vom Züchter, es kann ja immer mal passieren, dass das Verhalten oder dass wir als Menschen ein Verhalten hervorrufen oder potenzieren oder nicht begleiten können und es dann zu unaushaltbaren Situationen kommt. Das ist eigentlich auch erlaubt. Also wir müssen das nicht immer hinkriegen und schaffen. Blöd ist nur, es geht ja jetzt um Lebewesen und wir haben Verantwortung übernommen. Das heißt, wir müssen dann immer sehr gut überlegen, was können wir da jetzt machen? Also was wäre jetzt korrekt und unsere Aufgabe? Das geht halt manchmal schief. Und das siehst du natürlich im Tierschutz, wenn du da aktiv bist. Ich bin ja tatsächlich in weiß Gott wie vielen Vereinen. Es geht auch nicht immer nur um Hunde, sondern es geht um verschiedene Tierarten. Und dann siehst du, wie schnell sich ein Mensch auch einfach wieder von einem Tier, ich sag mal, befreit. Was halt seine innere Ruhe stört oder seinen Lebensrhythmus stört. Und das machen wir ja mit unseren Kindern auch nicht. Und da gibt es ja auch Phasen, die schwierig sind. Und da gibt es ja auch mal Sachen, wo wir sagen, naja, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Und trotzdem gehen wir ja nicht hin und sagen, ja, jetzt gebe ich es halt, dann bringe ich das jetzt ins Kinderheim. Das machen wir ja auch nicht. Und irgendwie sind wir da, ich meine, ich will jetzt nicht das vergleichen, das ist natürlich was anderes, wenn es mein Kind ist, als wenn es mein Hund ist. Aber trotzdem, wie kann man so leichtfertig sich dann entscheiden, hier auszusetzen oder eben einfach irgendwo hin, Hauptsache weg. Und dann werden oft so Deadlines gesetzt, ne? Der muss ja bis, oh, da könnte ich schreien, ne? Der muss bis Montag weg, der muss bis in 3 Tagen weg. Und man sich so denkt, ja, wie kann das denn jetzt sein? Wie kann das sein, dass der jetzt innerhalb von 24 Stunden neues Zuhause, und dann ist das ja ein vorbelasteter Hund, du hast jetzt also ein Problem, das Problem müssen wir ja offen kommunizieren, heißt, den vermittelst du ja dann auch nicht in 3 Sekunden.
Ja.
Ja, und das ist halt das, was ich, manchmal liegt es auch nicht an den Haltern, ne? Manchmal spielt dann auch das Umfeld irgendwann mal nicht mehr mit, ne? Das kann schon auch passieren, ist ja jetzt bei Rudi zum Beispiel so gewesen, dass die Halterin ja die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen hat von der Nachbarschaft. Die haben wirklich gedroht, ne, mit, ja, wir melden den oder was auch immer, weil der ja jetzt dann das eine Mal da gebissen hatte. Ich hatte ja von Rudi erzählt, von Ronjas Bruder. Und die hat ja dann wirklich so eine Deadline von der Nachbarschaft bekommen. Aber ich erlebe das auch oft genug ohne Deadline von der Nachbarschaft. Dann heißt es plötzlich, der Vermieter macht das nicht mehr mit oder so. Wo ich mir dann denke, der Vermieter hat mal gar nichts zu melden. Tut mir leid, der Vermieter hat nichts zu melden. Der Vermieter hat da gar kein Recht. Ne? Wir sind ja jetzt auch in einem Staat, in dem auch wir als Mieter Rechte haben. Und du kannst nicht einem Mieter erlauben, ein Tier zu halten. Und dann, wenn das Tier dann irgendwie bellt oder sich nicht so verhält, wie es soll, oder es doch irgendwie, ja, nicht mehr in deinem Sinne ist, dann kannst du nicht sagen, so, bis nächste Woche ist der weg. Das kannst du nicht machen. Passiert aber ständig, oder zumindest wird das dann so gesagt, ja, der Vermieter will das dann nicht mehr. Und da muss man dann für sein Tier einstehen, ne? Du kannst da nicht hingehen und sagen, ja, dann in der Not landet er halt irgendwo, Hauptsache schnell. Das ist etwas, was mich halt echt juckt. Das passiert so wahnsinnig oft. Also es sind natürlich auch so die Momente, wo sich Leute dann auch tatsächlich an mich wenden, wenn es ganz schnell gehen soll. Ja, kennst du da nicht jemanden? Das muss jetzt ganz schnell gehen.
Ja.
Nee, eigentlich sollte es jetzt gar nicht schnell gehen, sondern du solltest jetzt halt, ne, wenn es jetzt schon an diesem Punkt wenn wir an diesem Punkt sind, musst du dich jetzt richtig doll bemühen, dass wir das Bestmögliche zu Hause finden, damit das ja nicht nochmal passiert. Weil diese Seele geht ja jedes Mal kaputt, ein bisschen mehr. Ja, und wenn wir jetzt bei Rudi bleiben, da, wie gesagt, war das in dem Fall eine etwas andere Situation für die Halterin, weil die wirklich total Druck von der Nachbarschaft bekommen hat. Also das war schon scheinbar sehr belastend. Aber jetzt gibt's natürlich in dem Fall kein Folge zu Hause. Ja, und jetzt wandert der. Jetzt darf er da 2 Wochen bleiben, jetzt kann er hier eine Woche bleiben. Jetzt ist er gerade aktuell in Köln, aber auch wieder nur für 2 Wochen. Na, das heißt, was sollen wir jetzt in 2 Wochen schaffen? Das ist jetzt ein großer schwarzer Rüde, der hat mal geschnappt und einmal gebissen. Wie soll man den denn jetzt innerhalb von 2 Wochen adäquat vermitteln? Ne? Also ich meine, da kann man sich, wir geben uns viel Mühe, aber so einfach ist das dann wieder nicht. Und man will ja dann auch nicht sagen, das muss jetzt schnell gehen, also nehmen wir irgendwas und gehen das Risiko ein, dass entweder da was passiert oder er wieder weg muss. Jedes Mal, wenn der Hund weggegeben wird, geht ein bisschen mehr in ihm kaputt, womöglich. Und der Schaden wird vielleicht auch jedes Mal ein bisschen größer, weil der einfach überhaupt keinen Halt hat, der Hund. Und das tut mir so weh. Das tut mir richtig weh. Vor allem, weil jetzt gerade in diesem Fall, ich habe ja die Schwester, ich weiß ja, was der für einen Knall hat, der Hund. Ich kann das sehr gut einschätzen. Ich kenne auch noch eine andere Schwester aus dem Wurf, die hat genau den gleichen Knall wie die beiden. Also die haben offensichtlich, hat der ganze Wurf den gleichen Schaden davon genommen von dem, was da immer, was auch immer da in Rumänien passiert, ist ja egal. Und jetzt fällt mir das sehr, sehr schwer, dabei zuzusehen, wie dieser Hund einfach irgendwie, ja, wandert. Das ist jetzt muss man dieses Wort auch nutzen. Wanderpokal ist der jetzt, der wandert von hier nach da. Und dieses ist so eine sensible Seele wahrscheinlich, ja, weil der hat das Problem auch in erster Linie, weil ihm das alles zu viel ist, ja, weil der Angst hat, weil der unsicher ist, weil der sich fürchtet. Und was nehme ich ihm denn mit dieser ganzen Wanderei? Wirklich die Sicherheit, dass er irgendwo mal ankommt, dass irgendjemand für ihn da ist, dass er sich irgendwo mal anlehnen kann, dass er von irgendwem unterstützt und geschützt wird. Das alles passiert ja gerade gar nicht für ihn. Und jetzt ist das doch genau das, was er ja braucht, weil sein Verhalten entsteht ja aus der Unsicherheit heraus. Also, und die wird jetzt immer größer, weil kaum ist er irgendwo angekommen, kann er wieder seine Koffer packen. Und ganz ehrlich, sowas darf nicht passieren. Das ist jetzt richtig doof gelaufen und mal eben einen Hund in der Größe mit der Problematik auf irgendeine Pflegestelle packen, kannst du ja auch nicht. Na, also man jetzt, ja.
Ja, aber das ist ja auch streckenweise, finde ich, ich habe das auch gerade in den letzten Monaten häufiger erlebt. Ich will da jetzt irgendwie auch niemanden bashen, aber es ist tatsächlich wirklich auch so, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass nur die Hälfte erzählt wird. Also es ist nicht nur immer nur so, dass dass es dann an den Leuten liegt, die den Hund zu sich nehmen, die damit nicht umgehen können, sondern man muss schon auch deutlich mal sagen, auch an die im Tierschutz arbeiten, macht euren Job auch richtig. Das ist teilweise auch wirklich total krass, was ich so für Geschichten mitbekommen habe, wo dann irgendwie genau das, was du nämlich gesagt hast, Hauptsache der Hund ist dann vermittelt und Hauptsache er ist jetzt erstmal unter. Da wird dann irgendwie auch, es reicht ja auch, wenn man irgendwie Dinge nicht sagt. Mhm. Weißt du? Und das ist was mich tatsächlich auch unheimlich ärgert, weil es dann irgendwie Leute gibt, die mit guten Absichten daherkommen. Hätten sie ein paar Dinge gewusst, vielleicht sich für den Hund ja nicht entschieden hätten, aber dann wäre er vielleicht zu Leuten gekommen, die sich dann eher mit der Problematik auskennen. Und so beginnt manchmal eine Reise für einen Hund, die schon von vornherein, auch von der Seite aus, nicht unbedingt glücklich beginnt. Und jetzt ist es schwer und ich glaube, das ist auch ja mit Sicherheit auch eine große Aufgabe, jeden Hund, den man da zur Vermittlung hat, einschätzen zu können und sich mit ihnen zu beschäftigen, weil es teilweise auch so viele sind. Also ich weiß auch, dass es gute Vereine gibt, die sagen, wir platzen aus allen Nähten. Und gerade jetzt, wo auch Ja, also auch im Ausland gab es Corona, verrückterweise. Und auch da sind Hunde dann plötzlich irgendwie zu den Menschen gekommen, die dann jetzt wieder aus dem Homeoffice zurück an den Arbeitsplatz müssen. Mhm. Und die landen da. Und auch da sind die Tierheime schreckenweise gnadenlos überfüllt. Dann ist es viel verlangt, wenn sich dann jemand hier in so einem Podcast hinsetzt und sagt, naja, also guckt euch die Hunde mal richtig an. Aber ich finde, das gehört auch irgendwo dazu. Weil
ja, es geht halt auch teilweise gar nicht. Die zeigen sich ja manchmal einfach überhaupt nicht. Na, und wenn du jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde zu Rudi, der vermittelt wird als ein unsicherer Hund, was er ja auch schlicht und ergreifend ist, ne? Also das ist offen kommuniziert, das ist ein unsicherer Hund, der hat bis zu dem Zeitpunkt nichts getan. Nichts, das war ja ein 5 Monate alter Hund. Mhm. Ne? Also was soll der schon groß gemacht haben mit 5 Monaten? Gar nichts. Also wird er mit 5 Monaten als unsicheres Tier vermittelt. Du kannst natürlich den Leuten nicht hinter die Stirn gucken. Du kannst, also zum Beispiel der Verein jetzt, der macht sogar hier so Kennenlernabende per Zoom mit den Leuten und erklärt alles und sagt, worauf man achten muss. Und hat eine Tiertrainerin, also eine Hundetrainerin da, die immer unterstützt. Der Verein nimmt den Hund wieder zurück, der kümmert sich. Also das mehr geht ja nicht, ne? Und also ich habe auch wirklich Vereine erlebt, die genau so arbeiten, wie du das gerade eben skizziert hast. Aber jetzt, wenn wir jetzt in dem Fall gucken, hat sich der Hund aufgrund seiner Unsicherheit falsch entwickelt, weil der hätte anders unterstützt werden müssen. Okay, und diese Fähigkeit, ob die ein Mensch hat oder nicht, kann der Verein gar nicht abschätzen. Er kann nur immer wieder sagen, du musst das machen oder geh bitte in eine Hundeschule, kümmere dich drum, gib dem Stärke, gib dem Stabilität, bla bla bla. Erstens funktioniert das, zweitens kann der Mensch das, drittens findet er einen guten Hundetrainer, der das auch kann, weil auch nicht jeder Hundetrainer kann mit unsicheren Hunden gut arbeiten. Und viertens lässt der Hund sich trotzdem drauf ein oder nicht, weil es gibt auch Hunde, die machen da schon so dicht, da holst du auch nichts mehr raus. Es gibt auch Hunde, da kannst du dir einen Zahn dran ausbeißen. Na, es wird Hunde geben, die wirst du nie stabilisieren, weil der Schaden einfach zu groß ist. Mhm. Also ich finde es sehr schwierig. Ich finde es für beide Seiten schwierig. Für den Halter schwierig, für den Verein schwierig. Diese Dinge passieren. Also es passiert, dass einfach ein fehlerhaftes zusammenkommt, also dass es fehlerhaft läuft, dass man also sagt, okay, der Hund hätte nicht zu diesen Menschen gemusst oder diese Menschen sagen, wir hätten uns doch keinen unsicheren Hund zutrauen sollen oder wir haben das anders kommen sehen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass das passiert. Das darf passieren, aber was nicht passieren darf, ist, dass man dann von heute auf morgen den nicht mehr haben möchte. Da muss man sich die Zeit nehmen, vernünftig, dass die Vermittlung wieder weiter. Also das, finde ich, ist die Verantwortung, die wir alle haben. Wenn wir einen Hund aus dem Tierschutz nehmen, müssen wir immer davon ausgehen, dass sollte das aus irgendeinem Grund wirklich nicht klappen, dann müssen wir uns darum kümmern, dass der bestmöglich vermittelt wird, damit es seine letzte Reise ist. Der soll nie wieder vermittelt werden müssen. Und das ist ja also eigentlich kann man sich ja dann wie eine Pflegestelle fühlen. Man kann ja hingehen und sagen, okay, er war jetzt für einen Zeitraum X bei mir, jetzt habe ich den richtig kennengelernt unter den Umständen, wie Hunde hier in unserem Land leben, in einer Stadt oder wie auch immer, in einer normalen Wohnsituation mit anderen Menschen, mit Besuch, mit Einkaufen gehen. Jetzt kann man den Hund viel, viel besser einschätzen. Jetzt können wir den auch viel besser vermitteln. Ne, weil in Rumänien, Ungarn und Griechenland und weiß der Geier, Italien, da in diesen komischen Zwingern, wo sie mit 200 Hunden sitzen, dass man die da nicht richtig einschätzen kann, wie sie sich hier verhalten werden. Dafür habe ich total viel Verständnis, weil das ist echt schwierig. Das ist wirklich, du kannst einen Treffer landen, du kannst aber voll daneben liegen. Wenn der aber jetzt einmal hier war und jetzt im Beispiel Rudi, der ist jetzt seit 1,5 Jahren hier, jetzt haben wir richtig was an der Hand. Jetzt können wir genau sagen, wie der Hund ist, wie der sich verhält, wie der mit Artgenossen ist, wie der mit anderen Menschen ist, wo seine Probleme sind, wie er sich wann, wie, wo verhält. Jetzt kann man sagen, wir brauchen die Art Mensch. Wir brauchen ein solches Zuhause. Da soll das sein oder das nicht sein. Oder kann der mit, ne? Jetzt können wir wirklich was sagen. Jetzt kann man ein Zuhause für das Tier suchen, was perfekt passt. Aber nicht innerhalb von 2 Wochen.
Das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass das System manchmal einfach auch so ein paar Fehler in sich birgt. Also ich kann mir gut vorstellen, das ist natürlich auch wieder viel verlangt, aber wir suchen ja ein bisschen nach Lösungen, damit wir eben diese Wanderpokale aufhören. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man, wenn ein Hund ins Auge gefallen ist von jemandem, dass man dann auf Tierschutzseite sich etwas mehr mit diesem Hund dann beschäftigt. Also wenn es ernsthaftes Interesse gibt, um dann einfach so ein bisschen den Fokus drauf zu werfen, weißt du? Und dann irgendwie, es sind ja hoffentlich alles kompetente Leute, die da auch arbeiten, um dann eine Einschätzung zu geben. Weil ich glaube, dann ist man so ein bisschen näher dran an der Wirklichkeit. Und also es ist ja auch so oftmals so, dass du guck dir solche Seiten an und dann siehst du manchmal eben, die Tonalität ist teilweise sehr, sehr ähnlich, weil man natürlich dann, klar, ich verstehe das auch, wenn man Texte schreiben muss, für jeden Hund, dann ist das dann wahrscheinlich auch nicht so einfach. Aber die Parameter sind dann oftmals sehr ähnlich. Und ich glaube, ein bisschen mehr Genauigkeit wäre schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Spätestens dann, wenn größeres Interesse besteht. Und auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, wichtig nochmal, wir haben es schon so oft gesagt, ich glaube, wir haben ja bestimmt schon 3 oder 4 Folgen zum Thema Tierschutz gemacht, aber ich glaube einfach, dass eine Prophylaxe gut sein kann, dass man sich zumindest auf sowas einstellt, weißt du,
genau.
Dass es eben,
ja.
Dass man eben nicht glaubt, man bekommt einen Hund, dessen Festplatte leer ist, sondern dass man eher vielleicht davon ausgeht, dass da ein ganz schön großer Knacks auf dieser Festplatte ist. Das kann positiv sein. Es gibt ja Hunde, die kleben an dir und wollen irgendwie nur bei dir sein und machen alles. Und das ist eher eine süße Geschichte irgendwie so erstmal. Kann dann irgendwann einfach nervig werden. Es gibt dann natürlich klar auch die Aggressionsseite. Aber ich glaube, erstmal davon auszugehen, und das habe ich hart lernen müssen auch, dass da auf der Festplatte irgendwo mal ein Riss war, den du auch kitten musst, der mit viel Geduld und auch hoffentlich dann Hilfe, die in der Nähe ist und vielleicht auch natürlich irgendwann auch im Laufe der Zeit auch mit Erfahrung zu managen ist. Aber ich kann selbst sagen, jeder Hund hat, also jeder Hund hier aus dem Tierschutz hat irgendwie seinen Kratzer auf der Festplatte. Und
ja, das auf jeden Fall. Manchmal sind die halt so winzig, diese Kratzer, dass sie überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Ne? Also ich kenne ja so viele Beispiele, wo die Leute einfach nur unfassbar glücklich sind. Die Hunde super schnell zu sich finden, ins Leben finden, überhaupt gar kein Päckchen mit sich tragen. Dafür kenne ich kenne mehr dieser Beispiele. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Mhm. Sonst nicht, dass man denkt, jeder Hund aus dem Tierschutz hat einen Schaden. Ist nämlich überhaupt nicht so. Ne? Es ist aber möglich. Du weißt halt nicht, was du kriegst. Ne? Also wenn wir jetzt, guck mal, die Mika. Mika ist, finde ich, ein schönes Beispiel. Mika ist ja aus genau dem gleichen Shelter wie Ronja. Ne? Die haben genau da zusammengesessen, nebeneinander, wahrscheinlich sogar zur selben Zeit, bei den gleichen Menschen, aus der gleichen Stadt. Okay, also genau gleiche Voraussetzungen, auch der gleiche Verein. Ich habe Mika auf den Videos, die sie mir haben zukommen lassen, bevor ich sie adoptiert habe, gesehen und habe gesehen, die hat faustdick hinter den Ohren. Die hat da richtig Bescheid gesagt bei den Artgenossen, hat sich ihren Platz da erkämpft, die war halt so, wie sie ist, ne? Und so kam sie hier an. Die war verunsichert, die war gestresst von einer langen Fahrt. Die musste erstmal feststellen, dass sie also in einem geschlossenen Raum ist. Das hatte sie auch noch nie erlebt. Sie hat aus einem Napf alleine gegessen. Das sind alles so Dinge, die sie neu erlebt hat. Aber die war nach wenigen Wochen, war sie so, wie sie jetzt ist, ein völlig absolut unproblematischer Hund. An diesem Hund gibt es nichts zu erzählen. Die ist tippitoppi, das ist eine Wucht, das ist eine Granate, die ist freundlich, die ist lieb, die hat genauso viele Unsicherheiten wie jeder andere Hund vom Züchter oder auch nicht. Das ist ein stinknormaler Hund. Natürlich nicht, sie ist die Beste, ist ja völlig klar, ist ja mein Hund.
Klar, natürlich.
Nee, aber du weißt, was ich meine. Und dann hast du die Ronja, die zur selben Zeit da gesessen hat, die wahrscheinlich mit einem, ich glaube, im selben Transport oder einem Transport haben Ronja. Da ist sie, ne?
Durch den Kopfhörer hört Pelle das. Krass.
Ja, Ronja wollte jetzt sich auch mal zu Wort melden und sagen, halt, stopp, was ist mit mir?
Genau, können wir über mich sprechen?
Genau, Ronja kam also wirklich aus genau den gleichen Umständen zur gleichen Zeit in das gleiche Land und hat sich komplett anders entwickelt. So, und das ist halt der Punkt. Ja, das sind am Ende immer noch individuelle Charaktere mit eigenem Potenzial, mit eigenen Issues. Du weißt nicht, was in den ersten Wochen passiert ist bei Mika. Du weißt nicht, was in den ersten Wochen passiert ist bei Ronja. Tja, und was war mit Ronja? Die wanderte hier auch rum. Die war mal hier, mal da. Wir sind ja hier Haushalt Nummer 4 oder 5, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, und jetzt ist sie angekommen und jetzt entwickelt sie sich langsam, finde ich, in eine Normalität. Aber es wird noch dauern. Das ist ein Hund mit einem richtig großen Schaden.
Sarah.
Was denn? Lachst du über meine Gestik hier mit den Hunden?
Ja, das wird Zeit wirklich für einen Videopodcast geworden, weil natürlich irgendwie im Hintergrund ganz viel passiert, spätestens dann mit den Hunden. Und dann werden Zeichen und Kommandos gegeben und es ist sehr lustig. Es funktioniert. Also die Hundetrainerin, kann ich euch selbst sagen, ist eine sehr gute Hundetrainerin sowieso, aber es reichen Gestiken und Mimiken und sofort sind die Hunde still. Immer wieder sehr beeindruckend. Wenn ich das mache, gucken die mich doof an und bellen weiter. lass uns aber nochmal, du hast jetzt Glück, dass eben an diesem Hund einfach nichts dran ist. Ich wollte auch damit nicht sagen, dass jeder Hund aus dem Tierschutz einen Knall hat. Das wäre dann natürlich totaler Quatsch. Aber was ist deiner Meinung nach so die größte negative Überraschung, wenn es um Kratzer auf der Festplatte geht? Es ist tatsächlich das, was ich vermute, nämlich das Thema Unsicherheit und dass Hunde aus der Unsicherheit heraus einfach dann handeln, so wie wir es nicht unbedingt haben wollen. Und dass es eben einfach auch diese Unsicherheit ist nicht nur grundsätzliche Unsicherheit, sondern es sind Situationen, das können Gesten sein, Mimiken sein von uns, die verunsichern, das kann eine Straße sein, das können Männer sein, das können Frauen sein, das können Männer mit Mütze sein, was auch immer. Mhm. Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr vielfältig und geht es in die Richtung?
Ja, total. Also ich glaube, das ist auch das größte Thema von Hunden aus dem Tierschutz. Eine echte, ernstzunehmende Aggression ist nahezu null. Mhm. Klar wird es die geben, aber die werden auch nicht vermittelt. Die haben da keine Chance, die können sich da nicht, die können da hinten schon, also ein guter Verein würde einen Hund, der eine wirklich ernstzunehmende, echte Aggression hat, gar nicht vermitteln. Das bringt denen ja nichts. Die haben ja dann nur Ärger mit dem hier in Deutschland. Die kriegen den, das ist ja dramatisch. Unsichere Hunde, also letztendlich sind sie alle unsicher da hinten. Weil das einfach total bedrohlich ist, was ihnen dazu stößt. Also folglich sind sie verunsichert, weil sie haben ja auch viele Dinge erlebt, die verunsichernd sind. Der eine kann das besser ablegen, der andere weniger gut. Das ist halt das, was schwer vorherzusehen ist, was der Hund daraus macht, wenn er dann ein stabiles Zuhause bekommt. Kann er dann das Vergangene einfach ablegen und einfach sagen, passt? Oder sitzt das so tief und so prägend, dass er sagt, das ist alles schön und gut hier, aber ich traue dem Braten noch immer nicht. Ich brauche einfach viel mehr Zeit und viel mehr Unterstützung. Und daraus ergibt sich dann mal aggressives Verhalten. Das kann dir eben passieren mit einem Tierschutzhund, ne? So, dass du halt einen Hund hast, der ist eben verängstigt, verunsichert, mangelgeprägt, kommt hier an und kann eben nicht von jetzt auf gleich sagen, ach prima, ich bin jetzt hier im Schlaraffenland, ich kann mich komplett darauf einlassen und ich kann mich auf meinen neuen Menschen komplett einlassen. Und wenn er sagt, das passt, dann passt das. Das braucht bei manchen einfach richtig, richtig viel Zeit, Wiederholungen. Und man muss sich als Mensch vielleicht auch echt oft beweisen und oft dem Hund wieder beweisen, dass man für ihn da ist, dass man sein Schutzraum ist, dass man sein stabiler Pfeiler ist. Ich muss das ständig der Ronja beweisen, permanent, eigentlich fast täglich. Täglich muss ich ihr wieder sagen, ich bin für dich da. Und sie wird immer lockerer und sie wird immer selbstbewusster. Aber es ist halt so kleine Mini-Steps, dass man das nicht sofort erkennt. Aber wenn man dann halt mal so, ich sag mal, 3 Monate, 6 Monate und 9 Monate zurückblickt, dann sieht man die Entwicklung. Nur das ist natürlich Arbeit und müßig und manchmal auch einfach anstrengend, das verstehe ich auch alles. Hast du aber jetzt gar nicht diese Fähigkeit oder gar nicht die gute, ich sag mal, die gute Beratung, vielleicht durch eine Hundeschule oder vielleicht bist du als Mensch selber unsicher, was dir ja auch zusteht, ein unsicherer Mensch zu sein, oder dann hättest du bestenfalls keinen unsicheren Hund bekommen. Wenn du selber unsicher bist, wird das total schwierig, deinem Hund Sicherheit zu geben. Dann musst du total viel an dir selber arbeiten. Das kann bedeuten, dass du total über dich hinaus wächst, kann aber auch heißen, dass man scheitert. Und in dem Fall kann es passieren, dass der Hund, wenn er immer weiter in dieser Unsicherheit schwimmt, und jetzt ist es bei diesen Hunden oftmals so, dass ihr höchstes Ziel ist, andere von sich fernzuhalten. Also die Gefahrenquelle von sich fernhalten. Das, was ihm Angst macht, von sich fernhalten. Das können Artgenossen sein. Vielleicht wurde der übel vertrimmt. Ne? Man darf nicht unterschätzen, was da auch im Auslandstierschutz für Hierarchien gelten. Ne? Also heißt, es kann schon sein, dass er für sich auch schon eine Angst vor Artgenossen entwickelt hat. Theoretisch möglich. Meistens ist es natürlich auf den Menschen bezogen. Dann kann es auch sein, dass er negative Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Das können Kinder sein, das können Männer sein, das können Frauen sein, das kann jeder Art Mensch sein. Und oder Fahrzeuge, Straßenverkehr, also alles Mögliche kann den Hund verunsichern. Und der wird dann hingehen und sagen, ich muss jetzt versuchen, das von mir fernzuhalten. Das ist bedrohlich, das macht mir Angst, ich möchte das von mir fernhalten und ich habe keinen, der mich hier unterstützt, begleitet und beschützt. Also muss ich mich um mich selber kümmern. So, und dann gibt es verschiedene Strategien. Es gibt die Flucht, es gibt Hunde, die rennen einfach weg ständig, ne? Die fliehen vor der Gefahrenquelle. Dann gibt es den Hund, der versucht es zu verbellen, wegzubellen und zeigt einfach ein augenscheinlich bedrohliches Verhalten, damit die Gefahrenquelle sich von ihm fernhält. Dann gibt es den stillen Begleiter, der vielleicht auch nur brummelt, knurrt oder auch vielleicht mal bellt, aber der in erster Linie dann irgendwann anfängt, nach vorne zu gehen und zu schnappen. Oder zu beißen, um zu sagen, bleib weg von mir, du machst mir Angst, du bist bedrohlich. Und du siehst nicht unbedingt einen Hund, der zittert und einen krummen Rücken macht und sich in der Ecke verkriecht. So muss das nicht aussehen. Das kann aussehen wie ein total bedrohlicher Hund. Wenn man aber das gesamte Paket betrachtet und die ganze Situation betrachtet, wirst du sehen, dass da eine Unsicherheit die Grundlage der Aggression war. Das ist wichtig zu erkennen als Hundehalter, damit du einfach weißt, mein Hund ist nicht aggressiv, mein Hund ist unsicher. Und weil er unsicher ist, muss er seine Aggression, oder nutzt er ein aggressives Verhalten, um das, was ihm Angst macht, von sich fernzuhalten. Also das ist letztendlich das, was wir verstehen müssen. Beispiel Rudi, weil wir jetzt einfach die ganze Zeit immer dieses Beispiel genommen haben, bleibe ich jetzt hier auch mal. Der wird diese Strategie jetzt für sich entwickelt haben. Dass er einfach sagt, ich habe mit diesen fremden Menschen oder Besuch oder was auch immer, es macht mir Angst, ich fürchte mich, ich habe keinen Plan, was ich machen soll, ich habe nichts, wo ich mich sicher fühle, mir hilft keiner, also fange ich an zu schnappen. Und das hat sich bewährt. Ich habe mal geschnappt, dann ist da derjenige direkt zurückgewichen, dann hatte ich direkt meine Ruhe, der hat mich danach nicht mehr angesprochen, hat geklappt, kann ich nochmal so machen. So, und wenn das mit den Drohgesten nicht reicht, mit dem Schnappen und Knurren, dann kann ich auch einfach beißen. Das klappt auch super. Danach ist der Mensch weit weg von mir. Und ich habe meine Ruhe. Blöd, wenn sich so ein Verhalten etabliert. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht umkehrbar ist. Es ist sogar meistens relativ unkompliziert und schnell umkehrbar. Nicht, indem man den Hund in die Situation bringt und ihn dann korrigiert, sondern indem man ihn gar nicht erst diese Gefühle bekommen lässt. Ne, wie gesagt, also da muss man ganz woanders arbeiten. Das ist nicht ein aggressives Verhalten, das ist ein unsicherer, ängstlicher Hund, der Aggression als Mittel zum Zweck nutzt. Und das ist jetzt in diesem einen Fall so. Ne? Ich will das bitte nicht auf jeden Hund aus dem Tierschutz draufstülpen, der jetzt irgendwie schnappt und sagen, das ist bei all denen so. Aber das ist oft, ganz, ganz häufig ist das so. Und dann kommen die irgendwo hin, wo sie total viel Stabilität bekommen. Diese Hunde, die jetzt also dieses Verhalten jetzt gezeigt haben bisher, gehen dann in ein neues Zuhause. Da sitzen vielleicht 2 Althunde, die super stabil sind. Ein souveräner Rudel- oder Hundeführer Hundehalter, der sehr souverän ist, der erfahren ist, der total stabil ist. Und plötzlich zeigt der Hund das Verhalten nicht mehr. Du musst gar nichts machen. Weil der einfach in einem so stabilen, sicheren Umfeld für sich, das ist ja natürlich seine Art, das zu bewerten. Er bewertet das als für sich sicherheitsgebend. Er stellt sich hinter die anderen und kann sagen, alles fein. Die bleiben alle cool und ruhig. Die wissen genau, wo es lang geht. Kann ich mich dran anlehnen? Brauche ich mich um nichts kümmern? Und das ist das, was ich mir jetzt zum Beispiel für den Rudi wünsche. Ich wünsche mir jetzt genau so ein Zuhause. Ich wünsche mir jetzt, dass der zu souveränen Hunden kommt, die ihm helfen. Das sollten keine jungen Hunde sein, das sollten keine unsicheren Hunde sein. Das müssen stabile, souveräne, ältere Hunde sein. Mit alt meine ich nicht 10, sondern sowas wie 2, 3, 4 Jahre alt. Und zu erfahrenen Hundehaltern, die einfach sagen, ich weiß, wie ich einen Hund stabil mache.
Das ist aber interessant, ein guter Punkt, den du ansprichst gerade oder zumindest anreißt, weil ich denke ja immer, und damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht, du kannst so toll als Mensch sein und erfahren, wie du willst. Beste Chancen hast du eigentlich, wenn noch ein Hund da ist, der sehr souverän ist. Ja. Das ist wirklich eine super Leitplanke einfach. Mhm. Also ich merke es lustigerweise, bei Bella und Pelle ist es ja ganz extrem, denn ich habe herausgefunden, dass Bella nicht unbedingt die sicherste Hündin der Welt ist. Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, wie sie jetzt hier so aufgewachsen ist, weil hier hat sie im Grunde genommen eigentlich alles, was sie braucht. Und ist es aber irgendwas, was vielleicht einfach auch charakterbedingt ist, dass sie erstmal typisch eigentlich auch aus Unsicherheit eher so auch eher nach vorne geht. Was ich gerade massiv am Bearbeiten bin, auch keine Ahnung, woher das kommt. Was aber auffällig ist, ist, dass sie sich extrem die Nähe von Pelle sucht. Und lustigerweise ist er jetzt ja auch nicht unbedingt der souveränste unter der Sonne, aber da haben sich so zwei gefunden, die sich gegenseitig Halt geben. Und das geht sogar auch so weit, dass hat Pelle normalerweise überhaupt nicht, will er gar nicht haben, dass sie sich so ein Körbchen teilen. Das macht er nur mit Bella. Mhm. Das macht er mit keinem anderen Hund. Die sind auch sehr souverän. Also Bilbo strahlt halt einfach Souveränität pur aus. Aber das ist für Bella zum Beispiel viel zu viel. Sie sucht sich eben jemanden, der irgendwie erreichbar ist auch für sie. Mhm. Und das ist super interessant zu sehen. Und es ist, ich komme da deshalb drauf, weil ja, natürlich plädieren wir ja ganz oft zur Mehrhundehaltung. Aber hier in dem Fall, wer das kann, das ist und einen souveränen Hund zu Hause hat, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine andere Voraussetzung, auch einen Hund, der vielleicht unsicher ist, zu Hause aufzunehmen. Weil nochmal, unsere Mittel sind, glaube ich, irgendwie auch begrenzt. Also auch, glaube ich, der beste Tiertrainer der Welt wird wahrscheinlich gegen einen souveränen Hund nicht verlieren, ist Quatsch. Aber ich glaube, es ist einfach eine andere Art und Weise, wie Hunde miteinander umgehen und miteinander sind. Und ich kann nur aus Erfahrung aus sagen, dass es immer gut tut, wenn man wirklich diesen Schritt geht und auch vielleicht auch bewusst einen unsicheren Hund sich nach Hause holen will, tut ein sicherer Hund an der Seite unheimlich gut.
Ich glaube, da hast du völlig recht mit. Und ich denke, das eine schließt auch das andere gar nicht aus. Du kannst ja selber als Mensch super geeignet dafür sein und stabil und souverän und genau einen Plan haben und dein souveräner Althund wird dich halt einfach unterstützen. Du kannst das nicht ersetzen, was der Hund macht. Der kann auch nicht ersetzen, was du machst. Mhm. Das ist einfach, ich sag mal, der optimale Zustand. Das wäre jetzt so, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte für einen Rudi, würde ich sagen, das würde ich mir für ihn wünschen. Super stabile Menschen, sehr souveräne, stabile Hunde oder ein Partnerhund. Ich würde sogar fast sagen, das wäre für mich optimal, dass der nicht in ein Zuhause kommt, in dem er ohne anderen Hund ist. Das siehst du ja hier auch bei meiner Ronja. Die kriegen das alle hin irgendwie, ne? Aber die profitiert sehr von den zwei anderen Hunden. Und sowohl Mika als auch Boogie sind ja super souveräne, stabile, selbstbewusste Hunde. Das tut der total gut. Und die sucht viel die Nähe, die genießt das viel. Wir haben zwischen Boogie und Ronja keinerlei Freundschaft. Das ist ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe im Moment. Mhm. Ne? Die gehen toll miteinander um, die profitieren auch voneinander, die kommunizieren, die glöcken sich mal an, aber sie sind auch sehr freundlich zueinander. Und Das müssen keine Kuschelpartner werden, aber alleine, dass diese alte Hündin, und das ist auch etwas, was mir Sorge macht, wenn meine Boogie irgendwann mal nicht mehr da ist, was für einen Hund kann ich denn dann in meinen Haushalt nehmen mit meiner unsicheren Ronja? Ich will die bis dahin parat haben, ne? Weil die Boogie, die ist wirklich sehr hilfreich. Und ja, und deswegen, also das ist sowas, ich glaube, wenn du so einen Hund hast, so einen richtig starken, stabilen, selbstbewussten, in sich ruhenden Hund, dann kannst du getrost, wenn du selber auch ein solcher Mensch bist, auch einen unsicheren Hund nehmen. Da brauchst du dir keine Sorgen machen, das kriegt ihr schon hin. Ja, aber wenn ihr es nicht hinbekommt, dann müsst ihr den Weg gehen, in Ruhe und mit Geduld das optimale neue Zuhause für den Hund zu suchen. Auf keinen Fall einfach schnell loswerden wollen. Das ist einfach so, ich finde das, ja, ich finde es ehrlich gesagt einfach unfair.
Ja, mich macht's auch total traurig, weil so ein Hund erstmal grundsätzlich selten was dafür kann. Also ein Hund ist jetzt irgendwie auch so domestiziert, dass er jetzt erstmal grundsätzlich nichts Böses im Schilde führt. Es ist ja dann den Umständen geschuldet, dass das dann so endet oder dass er so ein Verhalten zeigt. Und das ist auch bei Hunden so, die Angst haben. Angsthunde haben wir auch mehrfach besprochen, aber das ist für mich so der zweite starke Treiber für Verhaltensweisen, die nicht so cool sind, um es mal so zu sagen. Und das finde ich tatsächlich noch viel, viel, viel brutaler. Wirklich Angsthunde, die du wirklich kaum aus ihrer Welt rauskriegst, aus ihrer Angstwelt rauskriegst. So ein Häufchen Elend, das da irgendwie in der Ecke kauert. Boah, das ist für mich das Allerschwerste auszuhalten. Und manchmal ist es auch so, dass man dann, das habe ich leider auch erlebt, dass dann gesagt wurde, ja, das ist jetzt irgendwie nur durch den Transport und der Hund muss sich eingewöhnen, nach ein paar Tagen ist das auch wieder in Ordnung. Nee, scheiße, manchmal ist es halt nicht so. Und ja. dann hast du echt ein Thema.
Wenn du einen guten Verein hast, wenn du wirklich einen guten Verein hast, und ich glaube, damit steht und fällt dein ganzes Problem auch.
Ja.
Sorg dafür, dass du vom besten Verein überhaupt deinen Hund beziehst, weil der ist für dich da, der Verein, auf ganzer Linie. Der wird sich kümmern, der wird einfach dafür sorgen, vor allem nimmt er den Hund sofort in irgendeiner Form wieder in seine Obhut und kümmert sich und hilft und unterstützt. Und also ein guter Verein lässt dich da auch niemals hängen. Und ich glaube, dann braucht man auch keine Angst haben. Ne? Weißt du, wo ich heute hinfahre?
Nee, sag mal.
Na, zum Rudi.
Oh.
Ich fahre gleich zum Rudi. Ich gehe jetzt mal Rudi kennenlernen. Ja, ne, einfach, weil jetzt ist er in Köln. Jetzt hat die Lisa vom Verein gesagt, Sarah, magst du mal hinfahren, magst du ihn mal angucken, damit wir ihn besser einschätzen können, gucken können, wie es wirklich steht um ihn. Ein paar Fotos machen. Nein, ich nehme ihn nicht mit, Mike. Ich sehe deinen Blick. Ich werde diesen Hund nicht nehmen. Und ich kann ja auch den Grund sagen, weil ich bin nicht das Zuhause, was er braucht. Ich habe ja schon eine Ronja. Ich habe ja schon so eine Baustelle hier. Die würden sich gegenseitig gar nicht gut tun. Das würde die Ronja zurückwerfen und das würde dem Rudi auch nicht gut tun. Ein unsicherer Hund pro Rudel reicht.
Ja. Wir sprechen uns ja nächste Woche wieder.
Ich schwör's dir. Ich werde, so schwer es mir fällt, dann ist das noch ein unkastrierter Rüde. Wie soll das gehen? Nein. Nee,
Sarah ist ja Problemlöserin und Sarah ist, wir kennen dich ja jetzt auch ein paar Tage und auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennt dich ein bisschen. Und so wie du mir das irgendwann mal zugeworfen hast, wird demnächst nicht eventuell, so wie ich gesagt habe, nein, das wird nicht passieren, das wird auf gar keinen Fall passieren. Und ich meine, du kannst, Entschuldigung, da werde ich so nervös, dass das Mikro im Weg ist. Aber du kannst es ja mal probieren, einfach ihm einfach mal über eine gewisse Zeit ein Zuhause zu geben, sodass er zur Ruhe kommt, dass er einfach auch.
Mike. Nein.
Nicht.
Die sind gerade in der Standhitze. Hast du das nicht gehört?
Ja, so lange muss er natürlich warten, das ist ja klar.
Nee, der wird auch nicht übergangsweise herkommen. Ich habe auch schon mal gesagt, das funktioniert mit mir auf jeden Fall nicht. Da geht er hier nicht mehr weg. Da würde auch mein Mann nicht mitmachen. Der wird hier keinen Hund mehr abgeben. Mhm. Also wer einmal hier ist, der bleibt auch hier. So wie unsere neuen vier Mäuse im Übrigen. Wir haben jetzt vier Mäuse. Ich hatte das ja angekündigt. Wir haben jetzt vier Mäuse. vier
Böcke. Wie kommt es dazu? Waren die aus dem Tierschutz?
Ja, die sind aus dem Tierschutz. Die sind 2 und 2,5 jeweils, das Pärchen. Mhm. Ja, ja, aus dem Tier. Es gibt tatsächlich einen Mäusetierschutz. Und auch die haben tatsächlich einen Schaden.
Ja? Ja. Was ist mit denen passiert?
Das eine Pärchen ist völlig okay, da weiß man auch gar nicht, wo die her sind. Die sind irgendwo ausgesetzt worden. Und das andere Pärchen aus einer Beschlagnahmung, aus einer schlechten Haltung. Und die sind völlig gestört. Ja, aber da tasten wir uns jetzt auch ran. Ich werde berichten.
Ja. Ja, schön, dann hören wir dich demnächst im neuen Mäuse-Podcast.
Ich weiß nicht, ob ich über Mäuse so viele Stunden reden könnte.
Das weiß ich auch nicht so genau, aber es ist ja sehr schön. Guck mal, das Rudel wächst in jedem Fall bei euch zu Hause.
Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Tiere als Menschen.
Wir haben 2 neue Hühner.
Hühner? Noch?
Ja.
Oh, ich muss dich mal besuchen kommen. Ich liebe Hühner so.
Ja, die kuscheln total. Also erstmal ist es bei den neuen Hühnern so, du musst sie integrieren. Hm. Dauert ein bisschen, aber wir hören einen ganz guten Hahn, der sich kümmert und ihnen zeigt, wie das so läuft alles. Und schön ist auch, jetzt wird es ja wieder heller langsam, dass plötzlich haben wir auch wieder Eier. Das war jetzt nicht der Fall. Wir haben es aber auch nicht so gemacht, dass wir eine Lampe da reingehängt haben, damit wir weiter Eier haben, sondern...
Aber das finde ich toll, dass ihr das nicht gemacht habt.
Ja, wir haben einfach ausgehalten, 2 Monate ohne Eier zu leben, was schwierig ist, weil sie sehr lecker sind und
da wird auch Backen schwierig.
Ja, Backen ist ausgefallen in der Zeit. Ja. Und so einiges andere auch. Ja, aber jetzt haben wir bunte Eier, wir haben Ostereier, wir haben nämlich grüne Eier, wir haben blaue Eier, wir haben braune, wir haben beige, fast pinkene.
Das heißt, ihr habt ganz viele, ganz farbige, bunte Hühner. Kannst du da mal vielleicht, also das heißt ja, bei grün müsste das ja ein graues Huhn sein, bei schwarz wird es blau, richtig?
Bei schwarz ist es dunkel, also das Schwarze ist ein Meranhuhn und das ist ein dunkel, sieht aus wie ein Schokoladenei, so dunkel, dunkles, ach, ganz herrlich. Dunkles Braun.
Schick doch mal so ein buntes Foto von deinen bunten Eiern.
Das mache ich. Kann ich dir schicken, da gibt es nämlich... Gibt es ein sehr schönes Bild, das macht auch sehr viel Freude, weil ich finde es immer schön bei bunten Eiern, dann hat man immer sofort das Ostergefühl. Und das ist zum Beispiel.
Und das ist aber ohne Anmalen. Das ist quasi von einer. Ich sehe sie gerade. Oh, das musst du mir schicken. Das Foto, das lade ich bei Instagram hoch, damit alle sehen können, wie bunt die Eier bei Mike Kleist sind.
Guck mal, siehst du. Dann viel Spaß mit diesem Foto. Ich danke dir für diese Folge, die wieder mal augenöffnend war. Vielleicht für euch da draußen auch so ein bisschen nochmal was gebracht hat. Und wenn ihr gerade auf dem Weg seid, euch einen Hund anzulachen aus dem Tierschutz, dann schaut doch einfach nochmal auch nach den Vereinen. Und ich glaube, das ist sowieso schwer genug, einen richtigen Verein zu finden. Mhm. Aber gebt euch auch da Mühe. Also den richtigen Verein zu finden, der kommt schon zu euch. Aber lasst euch auch dafür Zeit. Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste. Und schaut einfach genau und sprecht mit einigen und vielen. Sonst vielleicht einfach auch nochmal uns schreiben, wenn ihr mögt. Hier aber auch nochmal vielleicht ein wichtiger Hinweis zum Schluss der Folge. Wir kriegen immer wieder auch Fragen, wie konkret könntest du, Sarah, oder du, Mike, uns helfen oder mir helfen, weil wir haben das und das und das Problem. Und es ist toll, dass ihr uns immer auch ganz ausführlich oftmals die Probleme schildert. Und wir sehen das auch alles und wir lesen das auch alles. Und teilweise beantworten wir es auch, wenn wir es irgendwie zeitlich hinkriegen. Aber ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass wir, ja, um nicht komplett unseriös zu werden, aus der Ferne sowas gar nicht machen können. Ne? Wir sind ja keine Seher, die dem Hund aus der Ferne in die Seele blicken können.
Ja, also vor allem gerade jetzt, wenn es um spezielle Trainingsmethoden geht. Ne? Also oft werde ich gefragt, welche Methode ist das? Oder kannst du mir genau sagen, wie du das aufbaust, wie du das machst? Ich könnte das sagen, aber ich möchte es nicht sagen, weil ich nicht möchte, dass ein Team falsch beraten wird. Ich möchte nicht, dass ein Team mit einer Methode beraten wird, die ich diesem Team, wenn ich es gekannt hätte, gar nicht gegeben hätte. Und deswegen ist das so wichtig, dass ihr für euer Training euch wirklich einen guten Trainer an die Seite holt. Es gibt so viele tolle Hundetrainer in Deutschland. Wir sind einige wirklich gute Hundetrainer, die tolle Methoden auch oftmals einfach bunt gemischt. Also wie bei mir, ich habe ja gar keine Methoden. Ich arbeite auch nicht nach so und so. Deswegen könnte ich da auch nie einen Namen nennen zu. Das ist ja irgendwie so ein Potpourri der Hundetrainer, die sich bei mir wiederfinden. Und deswegen empfehle ich einfach wirklich eine gute Begleitung, also eine gute Hundeschule zu suchen, einen tollen Hundetrainer an die Seite zu stellen. Und ich bleibe dabei, dass ich keine Pauschaltipps abgeben möchte. Ganz einfach, wirklich, weil ich keinem schaden möchte mit sowas.
Ihr könnt auch, das erreicht mich ganz oft zum Thema Herdenschutzhund, mir ganz viele Fragen stellen. Ich kann sie euch auch teilweise bestimmt beantworten, aber erwartet bitte nicht, dass das irgendwie allgemeingültig ist. Ich kann nur aus meiner Erfahrung raussprechen und es gibt vielleicht ein paar Dinge, die bei Herdenschutzhunden ähnlich sind, aber so wie Sarah das gerade eben gesagt hat, es ist halt einfach ein Individuum und bringt uns nicht in Verlegenheit, allgemeingültiges abzuwerfen, was auf gar keinen Fall allgemeingültig sein kann. Und das ist euer Lieblingshund. Da ist genau das gefragt, was Sarah sagt, nämlich jemand, der sich das live anguckt und der kompetent ist. Hm. Wenn wir mal auf Tour gehen, Sarah, vielleicht.
Ne? Oh je, wer organisiert denn das?
Ja, das müssen wir mal sehen. Da gibt es ja Menschen, die machen das. Danke für heute. Ich freue mich auf nächste Woche mit einem tollen Thema, nämlich wenn der Hund wegläuft, und zwar ständig und immer wieder. Was können wir denn da tun? Und welche Mittel gibt es und welche sind sinnvoll? Welche vielleicht nicht so richtig? Ich bin sehr gespannt.
Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, mein lieber Mike.
Danke.
Und viel Spaß mit bei deinem Frühstücksei.
Ja, das werde ich jetzt genießen.
Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.